Fußpilz. Fußpilz ist Privatsache. Ich weiß nicht, ob und wenn ja, wer von euch im Moment Fußpilz hat. Und es wäre auch ein bisschen seltsam und schräg, wenn ich jetzt um so ein Handzeichen bitten würde. Ist es sonntags morgens, warum rede ich trotzdem über Fußpilz? Eigentlich wollte ich mit einem anderen Thema in die Predigt starten, mit einer anderen Umfrage. Doch plötzlich war ich gehemmt, weil in einer anderen Gemeinde begegnet mir mal, dass mir dann gesagt wurde, André, sowas kann man doch nicht von vorne fragen. Das ist doch Privatsache. Da können sich Leute vom Kopf gestoßen fühlen. Diejenigen, die es betrifft und auch diejenigen, die es nicht betrifft. Und mich hat das damals ins Nachdenken gebracht. Mir war klar, es gibt so Themen mit so Fußpilzcharakter, dem Fußpilzfaktor. Aber dass auch dieses eine Thema dazugehören sollte, das fand ich schon sehr seltsam. Und gleichzeitig auch so ein bisschen symptomatisch. Was ich damit meine, erzähle ich später. Und so stand ich gestern vor einer Entscheidung. Soll ich diese besagte Umfrage jetzt hier machen oder nicht? Hat sie auch diesen Fußpilzcharakter oder gehört sie einfach zu einer christlichen Gemeinschaft dazu? Und dann dachte ich doch, ich mach's mal. Also, jetzt wirklich mit Bitte um Handzeichen. Wer von euch glaubt an Jesus Christus und sieht ihn als seinen persönlichen Herrn und Gott an? Cool. Das sind eindeutig die meisten von euch und das freut mich voll. Für die, die sich nicht gemeldet haben, toll, dass ihr auch da seid und das meine ich von ganzem Herzen. Zu euch komme ich später. So viele Hände gerade. Das ist schon etwas ganz Besonderes. Denn jeder, der zum Glauben gekommen ist, ist ein absolutes Wunder von Gott. In der Bibel steht, dass ohne Gottes Einschreiten niemand ihn wird erkennen können. Denn wir glauben an einen Gott, den man nicht sehen kann, einen Gott, der diese ganze Welt erschaffen hat, der selbst für uns gestorben ist. Wir glauben an Jesus, dass er irgendwann mal kommen wird, zu richten und wir die Ewigkeit mit ihm verbringen werden. Und sowas zu glauben, das klingt ja schon so ein bisschen seltsam, wenn man es von außen betrachtet. Muss man dafür nicht so seinen Verstand abgeben? Ich halte mich ja nicht für naiv und bestimmt nicht für leichtgläubig. Aber trotzdem bin ich felsenfest überzeugt davon, dass Gott real ist, für mich ist und mich liebt. Aber es liegt nicht daran, dass mein Verstand mir das irgendwie ergründet hat, sondern Gott selbst war es, der sich mir und euch, die ihr euch gemeldet habt, gezeigt habt. Also wenn du dich gemeldet hast, du bist ein lebendiges Wunderzeichen Gottes. Und Jesus sagt mal dazu, niemand kann zu mir kommen, es sei denn der Vater zieht ihn, also Gott selbst zieht ihn. Gott greift real ins Leben ein, spricht Menschen ganz klar und spürbar an und so, dass sie sich für ein Leben mit ihm entscheiden. Und das mitzuerleben gehört für mich zu den schönsten Momenten überhaupt. Dieser Augenblick, in dem ein Mensch sein Leben Jesus übergibt. Man dieser Person gegenüber sitzt und merkt, wie der Heilige Geist immer mehr einen Blick für Gottes Realität schenkt. Letzte Fragen und Zweifel ausgeräumt werden, diese Entscheidung getroffen wird und man miterleben darf, wie ein neues Leben entsteht, die Neugeburt. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und der Mensch, der mir gegenüber sitzt, wird nicht in dem landen, was die Bibel die ewige Verlorenheit, die Hölle nennt, sondern die Person ist gerettet, versöhnt mit Gott und sie darf in enger Gemeinschaft mit Jesus leben. Ich glaube, es ist ja so viel mehr als nur die Rettung. Man wird Gottes Kind. Und man weiß, egal was passiert, auch wenn ich diese Person aus den Augen verlieren werde, der Kontakt völlig abbricht, wir werden uns im Himmel wiedersehen und wir werden die Ewigkeit miteinander verbringen. Und im Himmel jubilieren die Engel. Was für ein unfassbares Vorrecht, da dabei sein zu dürfen. Das mitzuerleben, wenn Gott handelt und dieses große Wunder schenkt. Dann verschwimmt so vieles, was sonst manchmal so belastend, störend und nervig und wichtig erscheint. Ein paar von euch wissen, dass es zwischen mir und dem Pastor in meiner alten Gemeinde immer mal wieder irgendwelche Konflikte gab. Aber in diesen Momenten, wenn wir sie gemeinsam erlebten, den Momenten, in denen Jesus Herr und Gott eines Menschen geworden ist, da war alles andere nebensächlich, völlig. Denn diese Momente sind zu wertvoll, zu überwältigend, zu bewegend, zu heilig, als dass sich irgendwas Zwischenmenschliches dazwischen schieben könnte. Gott handelt und wir dürfen staunend dabei sein. Und es gibt dieses grandiose Bild vom Triumph zu Christi, welches Paulus im 2. Korintherbrief schreibt. Gott sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug des Christus mitführt und so durch uns an allen Orten den Duft seiner Erkenntnis verbreitet. Denn durch Christus sind wir ein Wohlgeruch für Gott. Dieser Duft erreicht sowohl die, die gerettet werden, als auch die, die ins Verderben gehen. Für die einen sind wir ein Todesgeruch, der den Tod bringt. Für die anderen ein Lebensduft, der Leben verheißt. Und wer ist dieser Aufgabe gewachsen? Nun, wir machen jedenfalls keine Geschäfte mit der Botschaft von Gott, wie viele andere. Wir reden völlig aufrichtig, und zwar so, als ob sie von Gott selber kommt. Dabei stehen wir vor Gott und sind mit Christus eins. 2. Korinther 2, die Verse 14 bis 17. Und Paulus, der greift einen Brauch der Römer auf. Und Paulus, der lebte in einer Zeit, die der heutigen Zeit ziemlich ähnlich ist. Eine Zeit der Kriege, der Besatzungen. Und Paulus weiß, was Krieg und dessen Leid bedeutet. Und trotzdem entscheidet er sich für dieses Bild aus seiner Lebenswelt. Und der römische Triumphzug, machen wir eins weiter. Der römische Triumphzug, der Triumphus, war die höchste militärische Auszeichnung der römischen Antike. Er wurde vom Senat ausschließlich den Feldherren gewährt, die in einer entscheidenden Schlacht gegen einen äußeren Feind gesiegt haben. Der Festzug begann auf dem Marsfeld außerhalb der Stadtgrenzen von Rom, führte über die Via Sacra durch das Forum Romanum bis zum Kapitol. Und der Triumphator, der stand auf einer Quadriga, diesem Schlachtwagen, was von eigentlich 4 Pferden gezogen wurde, und dahinter seine Soldaten. Und links und rechts jubelten die Menschen zu. Und entlang der gesamten Route wurde Weihrauch verbrannt. Und für die Römer und die siegreichen Soldaten war dieser Weihrauch so ein Zeichen des Triumphes, so ein Duft des Lebens, des Sieges. Jesus ist der Sieger. Das ist etwas, was Paulus an allen Orten erlebt, an die er kommt. Nicht, weil er Paulus das macht, sondern weil Jesus der Sieger ist. Paulus darf einfach dabei sein, denn die Schlacht ist schon längst geschlagen. Am Kreuz von Golgatha und danach, als Jesus von Toten auferstand. Übrigens, ganz spannend, in dem Bild, welches Paulus gebraucht, sind wir, die an ihn glauben, nicht die Soldaten, sondern der Weihrauch an der Seite. Für Paulus ist jeder Mensch, der zum Glauben kommt, ein Zeichen des Sieges von Jesus. Und er verbindet nun zwei Bilder. Genauso wie der Weihrauchduft die Straßen von Rom erfüllte, genauso wird durch uns Jesus geehrt. Denn an uns kann man den Sieg von Jesus sehen. Es geht in erster Linie nicht um uns, sondern um Jesus und um seine Ehre. Und nun sind wir wieder hier in der Christusgemeinde. Jeder von euch, der vorher die Hand gestreckt hat, ist ein Zeichen dafür, dass Jesus der Sieger ist, der Triumphator, ein Duft des Sieges, ein Weihrauch zur Ehre Gottes. Ich möchte eine zweite Umfrage machen. Wer von denen, die sich gerade gemeldet haben, hat diese Entscheidung für Jesus in den letzten 6 Monaten getroffen? Okay. Sagen wir in den letzten 12 Monaten. In den letzten 2 Jahren? In den letzten 4 Jahren? Nochmal, jeder Einzelne, der zum Glauben kommt, ist ein Wunder Gottes, ein sichtbares Zeichen von seinem Sieg. Das gar nicht hoch genug zu bewerten. Aber wieso sind es nicht mehr? Wie kommt es, dass wir hier so eine große Ansammlung an Weihrauch, an guten Lockdüften haben, aber so wenige werden davon angelockt? Und ich weiß, ich überstrapaziere das Bild an dieser Stelle, aber ihr versteht, was ich meine. Wieso darf ich in den letzten 4 Jahren es so selten erleben, dass ich für andere Menschen zum Wohlgeruch werde, der ihnen den Weg zu Jesus weist? Meinen Nachbarn, den anderen Eltern im Sportverein und bei sonstigen Kontakten. Wieso erleben wir es als Christusgemeinde so wenig? Und dabei sind wir als Christusgemeinde ja keine Ausnahme. Im Jahr 2022 kam eine groß angelegte Studie darüber raus, wie viele Menschen, die vorher keinen frommen Background hatten, durch klassische Freikirchen in Deutschland zum Glauben an Jesus gefunden haben. Und ich wollte eigentlich die Zahlen hier zeigen, aber dann wäre es zu einem längeren Vortrag geworden. Wer Interesse hat, ich kann ihm die Zahlen später zuschicken. ganz kurz, bevor ich weitermache. In Bezug auf Gemeinarbeit auf Zahlen zu verweisen, finde ich immer schwierig. Ich finde aber einen Gedanken spannend, den die Autoren der Studie geschrieben haben. Ich möchte ihn deshalb mal vorlesen. Während Sachen Gemeinaufbau auf Zahlen verweist, wird leicht kritisiert. Wir glauben nicht, dass man die missionarische Wirksamkeit einer Gemeinde allein am zahlenmäßigen Wachstum ablesen kann. Aber ein am Neuen Testament orientierter Gemeindeaufbau kann auch gänzlich nicht darauf verzichten, zahlenmäßige Kriterien zu verwenden. Und dann bringen sie verschiedene Bibelstellen, wo in der Apostelgeschichte konkrete Zahlen genannt werden. Ja, es geht um so, so viel mehr als nur Zahlen. Aber auch im Neuen Testament werden immer mal wieder Zahlen in Bezug auf Gemeinde genannt. Und sie können ein Indiz sein, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Dann lasst uns mal die Ergebnisse von dieser Studie anschauen. Im Durchschnitt erlebt eine Freikirche in Deutschland 0,7 bis 1 Entscheidung für Jesus pro Jahr. Von Menschen, die vorher keinen gemeindlichen Hintergrund hatten. Nicht mal eine ganze Person im Schnitt. Die meisten freikirchlichen Gemeindebünde in Deutschland schrumpfen. Immer mehr Gemeinden gehen ein oder halten sich irgendwie am Leben. Diejenigen, die wachsen, die tun dies überwiegend aus Christen aus anderen Gemeinden, Christen aus anderen Ländern oder durch die eigenen Kinder. Und ja, es gibt Ausnahmen, aber das sind Ausnahmen. Und mir macht das echt zu schaffen. Triumph zu Christi. Und ja, den gibt es. In Ländern wie zum Beispiel dem Iran, in dem es die am schnellsten wachsende Untergrundkirche gibt. Schätzungen gehen von ungefähr 1 Million Christen aus, im Gegensatz zu fast nur vor 40 Jahren. Oder in Nigeria, Äthiopien und im Kongo gibt es im Moment massive Aufbrüche, ebenso in Brasilien. Wahrscheinlich nicht immer in der Art und Weise, wie wir Gemeinde bauen oder leben würden. Aber Jesus baut. Und auch in der westlichen Welt tut sich was. Jüngste Daten aus den USA und England zeigen, dass die Beteiligung von jungen Menschen in den Kirchen stark steigen. Allein die Zahl der, Achtung, regelmäßigen Kirchgängigkeit junger Erwachsener hat sich seit Corona fast verdoppelt. Da ist etwas im Aufbruch. Und natürlich heißt zur Gemeinde gehen oder zur Kirche gehen noch keine Bekehrung. Aber es ist ein gutes Zeichen. Und sogar in Frankreich, was ja wirklich kein frommes Land ist, wurden 2025 Rekordzahlen bei Glaubenstaufen gemeldet, über 12.000. Jesus ist am Werk. Er ist immer noch der Triumphator. Und nun mal von der großen, weiten Welt runtergebrochen ins ganz Kleine. Auch in meinem Leben gab es immer mal wieder Zeiten, in denen ich erleben durfte, dass Menschen zum Glauben kommen. Und nach diesen Zeiten sehne ich mich wieder. Warum? Weil mir meine Nachbarn, Freunde und Fremde wichtig sind. Ja, natürlich. Ich möchte nicht, dass sie verloren gehen, sondern erfahren dürfen, was es heißt, ein Leben mit Jesus leben zu dürfen. Aber auch so ganz egoistisch gedacht. Weil ich wieder dabei sein will, wenn Gott neue Räucherkerzen anzündet. Weihrauchfeuer. Denn sonst fokussiert sich mein Denken ganz schnell auf mich selbst. Was meine Bedürfnisse, was brauche ich, wo habe ich Aua? Und dementsprechend sind dann auch meine Gebete und meine Erwartungshaltung an Gott. Und das tut mir nicht gut. Und auch uns als Gemeindeleitung beschäftigt das Thema sehr. Wir wünschen uns, dass wir es immer mehr erleben dürfen, dass Gott durch die Christusgemeinde Menschen zu sich zieht. Und Jörg wird da später in der Gemeindeversammlung noch einiges erzählen. Wo können wir als Christusgemeinde Räume schaffen, in denen Gott das erste Mal Menschen begegnet? Und für das kommende Jahr haben wir da so manche neue Sachen geplant, an Aktionen, an Veranstaltungen, aber auch an ganz praktischen Gründen. Wie können wir Barrieren runterbauen, dass Menschen überhaupt die Christusgemeinde finden und zu unseren Veranstaltungen kommen können? Doch all das, was wir als Organisation machen, kann nur ergänzend sein. Die eigentlichen Weihrauchfeuer, um im Bild des Predigtextes zu bleiben, ist jeder von uns persönlich. In seinem persönlichen Umfeld, da wo wir die Botschaft von Jesus hinbringen. Und das ist auch innerhalb dieser Studie ganz spannend zu lesen. Die Bekehrungen, die es gab, waren hauptsächlich über langjährige belastbare Freundschaften, nicht mehr über Großveranstaltungen. Da hat sich in den letzten Jahrzehnten so etwas verschoben. Heute ist der entscheidende Faktor Beziehungen. Das Wunder der Neugeburt geschieht, ich zitiere, heute am Küchentisch, beim gemeinsamen Sport oder im Gespräch unter Kollegen. Wie kann das geschehen? Ich glaube, der erste Schritt ist diese Erkenntnis. Wir können das Entscheidende gar nicht selbst tun. Nicht wir sind die Soldaten, die irgendeinen Sieg erringen müssen. Das hat Jesus schon getan. Wir sind das Räucherwerk, das Zeichen des Sieges von Jesus, demjenigen, der auch die Entscheidung trifft, wo er handelt. Und in Bezug auf die Neugeburt sagt Jesus mal in Johannes 3, Vers 8, der Wind, der Geist weht, wohin er will. Wir sind nicht die, die den Heiligen Geist irgendwie sagen können, was er machen und zu tun hat. So ab heute machen wir das und das und dann werden Menschen auf jeden Fall an Jesus glauben. Es bleibt Gottes Entscheidung, wann, wie und wem er anspricht. Und der Abend, an dem ich das am stärksten habe erleben dürfen, das war ein Abend auf einer Jugendfreizeit 2015. Und am Nachmittag des besagten Tages hatte ich plötzlich den Eindruck, dass ich die für den Abend geplante Predigt doch nicht machen soll, sondern nur ein kurzes Gebet anbieten soll, sonst nichts sagen. Also habe ich an dem Abend geschwiegen. Und das war genau der Abend, an dem der Heilige Geist so stark gewirkt hat, wie ich es davor und danach nie wieder habe erleben dürfen. Und die Auswirkungen davon sind heute noch spürbar, über 10 Jahre später. Der Abend, an dem ich selbst den Mund gehalten habe, war der, durch den am meisten geschehen ist. Auf der einen Seite ist das eine ganz schöne Lektion an Demut. Auf der anderen Seite befreit es total. Jesus ist der Sieger, nicht ich. Und genau das meint Lukas in der Apostelgeschichte mit dem Hinweis, der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Unterschiedliche Reaktionen. Uns muss dabei aber eines bewusst sein. Es wird unterschiedliche Reaktionen auf die Nachricht von Jesus geben. Lass uns nochmal in den Bibeltext reingehen. Genau. Vers 16. Für die einen sind wir ein Todesgeruch, der den Tod bringt. Für die anderen ein Lebensduft, der Leben verheißt. Auch hier greift Paulus auf das Geschehen des römischen Triumphzuges zurück. Und jetzt wird es richtig herausfordernd. Es war damals nicht nur so, dass die Soldaten in dem Umzug mitliefen, sondern auch die Gefangenen. Und für viele von ihnen stand bei der Ankunft die Hinrichtung auf dem Tagesplan. Für sie war dieser Weihrauchduft kein schöner Duft des Sieges, sondern wirklich ein Todesduft. Und Paulus, der überträgt das auf unsere Welt. Während für die einen die Botschaft von Jesus zum Leben führt, ist sie für die anderen ein Hinweis auf das, was sie erwartet. Wie sahen denn die Reaktion in all den Orten aus Vers 14 aus? Menschen glaubten an Jesus, Gemeinden wurden gegründet, Halleluja. Ja, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite wurde Paulus verfolgt, gesteinigt, ins Gefängnis geworfen, verspottet. Und in beiden Fällen, sagt Paulus, bekommt Jesus die Ehre. Das ist das, was ich beim Impulstag über Anbetung so länger ausgeführt habe. Es ist nicht nur ein Triumph zu Christi, weil Menschen sich für Jesus entscheiden, sondern weil Jesus gesiegt hat. Der Fokus liegt nicht auf den Menschen, sondern auf dem Triumphator, auf Jesus Christus. Denn seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit und sein Sieg werden in beiden Reaktionen der Menschen sichtbar. Und das ist eine unglaublich harte Kost, zumindest für mich. Doch Jesus selbst sagt in Johannes 5, dass der Vater ihm alle richterliche Macht gegeben hat, damit alle den Sohn ehren. Die Botschaft vom Kreuz ist und bleibt eine Torheit und ein Ärgernis für diejenigen, die verloren gehen, schreibt Paulus in 1. Korinther 3 und fährt fort. Für die aber, die gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Der Anspruch Jesu, Gottes Sohn zu sein, mit all dem, was da dranhängt, ist zu krass, zu provokant, zu exklusiv, als dass Menschen darauf neutral reagieren könnten. Uns werden die unterschiedlichsten Reaktionen begegnen. Für die einen wird es eine Botschaft zum Leben sein, für die anderen wird es eher Fußpilzcharakter oder ein Todesduft sein. Doch das ist kein Zeichen, dass Jesus nicht stark ist, sondern dass Gnade nur geschenkt werden kann. Und wir dürfen von diesem Geschenk erzählen, Zeuge dafür sein. Aber wir sollten uns hüten, die Botschaft vom Kreuz verkaufen zu wollen irgendwie, sie schön zu reden, sie abzuschwächen oder ihr die Schärfe zu nehmen. Und eigentlich kann mein Umfeld, mein privates Umfeld, gar nicht neutral darauf reagieren, auf das, was ich glaube. Und darum betont Paulus in Vers 17 dann, wir reden völlig aufrichtig. Und zwar so, als ob sie von Gott selbst kommt, die Botschaft. Dabei stehen wir vor Gott und sind eins mit Christus. Gott fügt hinzu, aber wir dürfen beten. Wir haben dieses große Vorrecht, dass wir einen Gott haben, dem wir wichtig sind, zu dem wir beten dürfen, der gemeinsam mit uns diese Welt gestalten will. Das gilt im Rahmen der Schöpfungsordnung für alle Menschen und speziell für uns Christen, für seine Gemeinde. Weil alles von Gott abhängt, ist eines das Wichtigste, was wir tun können, zu beten, ihn zu bitten. Und darum bittet auch in Paulus die Gemeinde in Thessaloniki, in 2. Thessalonicher 3, Vers 1, im Übrigen, Brüder, betet, damit das Wort des Herrn schnell laufe und verherrlicht werde. Tolle Formulierung. Und an der Stelle bin ich in der Vorbereitung so ein bisschen ins Stocken gekommen, weil ich mich selbst reflektiert habe und mir ist aufgefallen, ich bin eingeschlafen. Also jetzt nicht wortwörtlich, obwohl wer mich kennt, weiß, das hätte auch passieren können, sondern in Bezug aufs Gebet. Es gab Zeiten in meinem Leben, in denen ich sehr viel mit Menschen in Kontakt war, die Jesus noch nicht kennen. Und da brannte in mir dieser Wunsch, dass Jesus ihnen begegnet. Und das hat mich ins Gebet getrieben. Und jedes Mal, wenn sich jemand für Jesus entschieden hat, war es wie so ein Luftstoß ins Feuer und der Wunsch brannte noch stärker für die, die es noch nicht erleben durften. Und das wiederum hat mich wiederum ins Gebet getrieben. Nur nach dem Umzug in den Schwarzwald und die tolle Gemeinschaft hier in der Christusgemeinde ist das bei mir persönlich so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Versteht mich richtig, ich genieße es extremst und total und bin dankbar für all die Kontakte zu euch. Aber mir ist aufgefallen, ich bete zwar immer noch so allgemein dafür, dass Menschen Jesus kennenlernen, aber ich bete kaum noch für konkrete Personen. Meine Freunde sind eben fast alle schon Christen. Und für die bete ich natürlich auch, aber eben für andere Dinge. Doch ich merke, wie so eine Sehnsucht wieder in mir wach wird. Und ich wieder anfange, konkret Gott Namen von Personen zu nennen. Namen von Personen, die ihn noch nicht kennen. Jesus, bitte begegne der Person X. Zeige du mir, wie ich X auf dich hinweisen kann, indem ich einen Wohlgeruch verbreite, in Wort und in Tat. Wer ist deine Person X? Wer ist deine Person Y? Menschen aus deinem Umfeld, die Jesus noch nicht kennen. Aus deiner Familie, deiner Nachbarschaft, dem Tanzkurs, der Arbeit, Freunde. Wenn du willst, dann kannst du Jesus bitten, dass er dir 3, 4 Personen zeigt. Und dann fang an, für die Namen dieser Person zu beten. Und bleib dran. Gott hat manchmal einen ganz anderen Zeitplan wie wir. Ich habe vor kurzem mit einer jungen Frau gesprochen, die bei diesem besagten Abend 2015 dabei war. Sie war damals noch ein Teenager und hat ihr Leben Jesus anvertraut. Und seit diesem Abend betet sie für ihre Eltern fast jeden Tag. Heute ist sie 25. Und jetzt nach über 10 Jahren durfte sie erleben, wie ihre Mutter ihr Leben Jesus gegeben hat. Das war ein unfassbarer Moment für sie. Und jetzt beten sie zu zweit für ihren Vater weiter. Bleib dran, für Menschen zu beten. Und du kannst nicht nur für eine Person beten, sondern auch mit ihr. Wie gesagt, es geht hier um Menschen, die dich sowieso schon kennen, dir vertrauen und dir positiv gegenüber eingestellt sind, aber eigentlich auch andere. Wenn du mit jemandem im Gespräch bist und er dir von einer Last in seinem Leben erzählt, dann biet es an. Hey, du weißt ja, dass ich religiös bin. Wäre es für dich okay, wenn ich kurz dafür bete? Und entweder sagt die Person ja oder nein. Und beides ist okay. Doch wenn sie ja sagt, dann bete für sie. Direkt an Ort und Stelle. Nichts Langes, Wohlformuliertes, sondern kurz und bündig. Jesus, du siehst zum Beispiel die Situation mit dem Sohn daheim, dass sie gerade so herausfordernd ist. Bitte hilf doch. Wir haben diesen Gott, an den wir uns wenden können. Lasst unseren Freunden und Arbeitskollegen die Chance geben, das zu erleben. Doch was ist, wenn Gott dann anders entscheidet, als wir gebetet haben? Was, wenn er nicht eingreift, gefühlt? Stehe ich dann nicht als Spinner da Was macht das dann mit dem Gottesbild der Person gegenüber? Muss ich dann Gott irgendwie verteidigen? Wir müssen Gott nicht in Schutz nehmen. Wir brauchen vor Gottes Entscheidung keine Angst zu haben. Angst davor, dass Gottes Entscheidung Menschen irgendwie weiter von ihm wegbringen würden. All das hat Gott im Blick, wenn er seine Entscheidung trifft, wie er auf Gebete antwortet. Das ist nicht unser Job. Wo wir natürlich aufpassen müssen, ist, dass wir keine falschen Aussagen über Gott treffen. Ihm die Entscheidung irgendwie abnehmen zu wollen. Ein Gott wird dich auf jeden Fall heilen, wenn wir für dich beten. Das müsste man schon sehr direkt im Vorfeld hören. Denn Gott ist Gott. Wir dürfen ihn bitten, aber er trifft die Entscheidung. Lass uns auch das immer wieder betonen. Biete, wenn es passt, Gebet an. Im Vertrauen darauf, dass Gott alles im Blick hat. Die konkrete Situation, aber auch, wie es mit den Leuten weitergeht. Was passiert, wenn er sich so und so entscheidet? Gott weiß es und Gott entscheidet gut. Zeuge sein. Ich weiß nicht, ob es dich betrifft, aber ich höre immer wieder so eine Sorge. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich alles richtig sage, wenn ich mit anderen über Jesus spreche. Dann doppelter Tipp. Erstens, sei ein Zeuge, kein theologischer Lehrer. Du darfst schon länger jetzt mit Jesus unterwegs sein. Mindestens über 4 Jahre, wenn ich die Handzeichen richtig gedeutet habe. Was ist denn Glaube? Glaube ist Jesus kennen, ihn immer besser zu erkennen. Erzähl von dem, wie du ihn bisher erkannt hast. Und zweitens, lern Jesus immer besser kennen. Das ist ein lebenslanger Prozess. Der Glaube an Jesus ist das zentrale Element in deinem Leben. Besuche Seminare, Impulse, Hauskreise, tausche dich mit anderen aus. Hol dir, wenn du es noch nicht schon hast, das Buch von Jochen. Und ja, ich weiß, manche Sätze aus dem Buch sind so gehaltvoll, dass man es zweimal lesen muss. Aber es lohnt sich. Ja, Glaube kann geschenkt werden. Kann nur geschenkt werden. Wir können Gott nur dann sehen, wenn er sich uns zeigt. Aber wir können Menschen helfen, indem wir kognitive Hindernisse abbauen. Apologetik, also Glauben auch begründen und verteidigen zu können, ist so wichtig im Gespräch mit anderen, aber ganz ehrlich auch für uns selbst. Spätestens dann, wenn die eigenen Gefühle irgendwann mal nicht hinterherkommen, müssen wir wissen, warum wir Sachen glauben. Darum mach dich schlau über das, was sowieso das Zentrum deines Lebens ist. Jörg schaut auf die Uhr schon und ich bin gebeten worden, dass die Predigt kürzer ausfällt. Aufgrund der Vollversammlung jetzt, da nur ein kurzer Gedanke und eine Bitte zum Schluss. Kurzer Gedanke, Hinweis, Kaffee Plus. Neben deinen Kollegen, Arbeitskollegen, Freunden und so gibt es noch einen weiteren Ort, wo du mit Menschen ins Gespräch kommen kannst. Jeden Montagnachmittag findet hier das Café Plus in unseren Gemeinderäumen statt. 30 bis 40 Personen aus den verschiedensten Kulturen, Altersgruppen und Lebenswelten. Und wer mehr wissen will, kann sich an Christoph wenden oder an mich nachher. Und zum Schluss noch eine Bitte. Bitte betet. Wir werden nachher einiges vorstellen, was wir im kommenden Jahr machen wollen. Bitte betet für die Aktionen mit, die wir als Christusgemeinde machen. Für die regelmäßigen Sachen, für die Gottesdienste, die Mutter-Kind-Kreis, Feuerabend, Feierabend, Ranger, Jugend, Shopping Plus, Modemarkt und was noch alles gibt. Ich glaube wirklich, dass Gebet eine Menge bewirken kann. Betet mit dafür, daheim. Aber ich möchte dich auch einladen, mit uns gemeinsam zu beten. Für die Veranstaltung der Christusgemeinde, für die Menschen in der Christusgemeinde und für die, die Jesus noch nicht kennen. Jeden Mittwoch 19 Uhr im Gemeindehaus. Eine Stunde. Werde Teil dieser Gemeinschaft, die sich jeden Mittwoch hier gemeinsam mit ihrem himmlischen Vater trifft. Und zweites Gebetstreffen. Jeden Sonntag findet hier vom Gottesdienst ein Gebetstreffen statt. Einfach, weil wir Gott für sein Handeln im Gottesdienst bitten wollen. Weil es keine Selbstverständlichkeit ist, dass Gott redet. Und es hat sich irgendwie so eingeschlichen, dass da oft nur die dabei sind, die irgendeine Bühnenaufgabe haben. So als ob es eine Vorführung wäre, bei der es halt die aktiven Akteure gibt und die sich halt kurz vor der Show kurz treffen. Aber das ist ja nicht Gottesdienst. Kommt mit dazu, wenn ihr schon da seid. Kommt mit zum Beten. Lasst uns Gott bitten, dass er an dem Sonntag wirklich handelt. Und wenn du vorher deine Hand nicht gehoben hast, also jetzt nicht bei der Fußpilzfrage, sondern bei der Frage, wer der Herr und Gott in deinem Leben ist, dann möchte ich dir Mut machen. Es gibt in der Bibel diese Zusage von Gott. Wer mich sucht, der wird mich finden. mach dich auf die Suche. Denn wir haben diesen Gott, der heute noch real ins Leben eingreift, weil er der Sieger ist. Amen.